Da habe ich Beispiele, wo das bis zu 7-8 Stunden gedauert hat. Da waren die Unfallstellen so groß auf der Autobahn, da sind dann teilweise auf beiden Richtungsfahrbahnen 3 Fahrstreifen betroffen und das auf einer Länge von 400 Metern. Da kann man sich ja vorstellen, wie lange man da dabei ist, um die Spuren zu sichern und zu markieren. Und da braucht man dann schon einige Stunden für.
Blaulicht im Weserbergland, der Podcast bei Radioaktiv. Für alle, die wissen möchten, wer hier im Weserbergland rund um die Uhr für unsere Sicherheit unterwegs ist. Die Zahl der schweren Verkehrsunfälle ist über die letzten Jahrzehnte deutlich zurückgegangen. Das ist die gute Nachricht. Dazu beigetragen haben mehrere Faktoren. Die Fahrzeuge sind zum Beispiel sicherer geworden. Und auch bei der Gestaltung des Verkehrsraums hat sich einiges getan. Aber ganz werden sich solche Unfälle wohl auch zukünftig nicht verhindern lassen. Und dann sind die Spezialisten der Polizei gefragt, um Spuren zu sichern, die Ursache zu klären, den Unfall aufzuarbeiten. Und zu diesen Spezialisten gehört hier vor Ort Polizeihauptkommissar Jens Petersen. Wie die Arbeit am Unfallort aussieht und wie sich die Technik da entwickelt hat, das ist unser Thema heute. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Blaulicht im Weserbergland. Deine aktuelle Aufgabe in der Polizeiinspektion beziehungsweise im Bad Münder im Polizeikommissariat, da sitzt du ja im Moment.
In Bad Münder beim Polizeikommissariat und habe dort das Aufgabenfeld 5. Und das Aufgabenfeld 5, das hat alle Verkehrsdelikte, dazu gehören nicht nur die Verkehrsunfälle, sondern alle Straftaten, die rund um den Verkehr begangen werden können. Dazu gehört das Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrten, Pflichtversicherungsgesetzverstöße. Das heißt, wenn man ohne Versicherung durch die Gegend fährt, dann kommt dazu Trunkenheitsfahrten, Straßenverkehrsgefährdung, all diese Sachen. Also nicht nur Verkehrsunfälle, sondern alle Straftaten rund um den Verkehr.
Das ist also dein Aufgabenbereich. Aber du giltst eben auch als Experte, wenn es um die Unfallaufnahme geht, zumindest bei schweren Unfällen. Jetzt ist ja Unfallaufnahme eigentlich eine Aufgabe, die ganz normal im Einsatz- und Streifendienst auch übernommen wird. Ab wann sind denn Experten wie du gefragt?
Das entscheiden grundsätzlich die Kollegen vor Ort. Wenn die der Meinung sind, das geht über das Wissen der Kollegen und den Erfahrungsschatz der Kollegen, die eingesetzt sind, darüber hinaus, dann fordern sie schon jemanden an, der schon langjährige Erfahrung hat und die Situation vor Ort besser einschätzen kann. Da geht es ja um Spurensuche, Spurensicherung. Zeugen können sich irren, die haben eine andere Wahrnehmung, aber Spuren, die wir feststellen, die lügen nicht. Und wenn wir Spuren feststellen, dann sind die zu sichern und zu dokumentieren. Und da braucht es schon ein gewisses Maß an Erfahrung. Und ich persönlich bringe diese Erfahrung nun mal mit durch meine Tätigkeit aus Hannover. Und deswegen werde ich auch sehr oft dann eben zu diesen schweren Verkehrsunfällen angefordert, um da vor Ort dann eben die Kollegen zu unterstützen.
Jetzt hast du gerade Hannover angesprochen. Du warst also auch da schon in einer Spezialeinheit, nenne ich es jetzt mal, für den Laien, die sich eben um Verkehrsunfälle gekümmert haben.
Ich war 15 Jahre lang beim Verkehrsunfalldienst, kurz VOD genannt. Das ist also eine Einheit in Hannover, die sind zuständig einmal für die Landeshauptstadt und auch für die Region Hannover. Die werden angefordert zu den wirklich schwersten Verkehrsunfällen, wenn einer lebensgefährlich verletzt ist und wenn es auch dann Tote gibt bei diesen Verkehrsunfällen, dann werden die vom VOD aufgenommen. Und da war ich 15 Jahre lang tätig und habe da meine Erfahrungen sammeln können, die ich dann hier in Hameln jetzt weitergeben kann.
Hat sich das durch Zufall so ergeben? Hast du dir das ausgeguckt oder wie ist es dazu gekommen, zu diesem Schwerpunkt?
Der Ursprung, der liegt in Baden-Württemberg. Also ich war auch mal eine Zeit lang in Baden-Württemberg unterwegs beim Streifendienst. Und da bin ich an einen Verkehrsunfall herangeraten, wo ich gemerkt habe, die beiden Beteiligten, die lügen mich an. Zumindest einer lügt mich an. Ich wusste aber nicht, welcher, weil die widersprüchliche Angaben gemacht haben und eine Version der Beteiligten konnte nur richtig sein. So, und ich hatte Spuren auf der Fahrbahn, war aber noch unerfahren und konnte mit diesen Spuren überhaupt nichts anfangen. Also habe ich mich da so ein bisschen reingefuchst. Ich habe mir Bücher besorgt, ich habe Verbindungen, Kontakte aufgenommen zu Sachverständigen, die schon sehr viel Erfahrung haben, weil die das auch tagtäglich machen. Und da hat sich dann so langsam das Interesse gebildet, da in die Verkehrsunfallaufnahme ein bisschen stärker hineinzuriechen und das zu verstärken, gerade die Spurensuche und das Auswerten von Spuren, weil wie gesagt, die Spuren lügen nicht und man kann aus den Spuren, kann man sehr viel erkennen, wie der Unfall tatsächlich abgelaufen ist und braucht dann nicht unbedingt mehr die Aussagen der Beteiligten und Zeugen, weil die Spuren sagen einem das dann schon.
Also quasi so ein bisschen die Kriminaltechnik für die Straße für Verkehrsunfälle.
Ja genau, man sagt ja auch, eigentlich ist es ja ein Verkehrsunfallort, aber wir sagen auch, das ist ein Tatort. Da hat eine Tat stattgefunden. Wir leiten dann ja auch Strafverfahren ein. Wenn jemand verletzt ist, eine fahrlässige Körperverletzung. Wenn jemand getötet wurde, ist es eben eine fahrlässige Tötung. Das sind auch Straftaten. Deswegen ist der Verkehrsunfallort auch gleichzeitig immer ein Tatort. So kann man das analog sehen dann, nur dass wir eben speziell ausgebildet sind für Verkehrsunfälle.
Was sind so die Klassiker, zu denen du dann dazugeholt wirst? Hast du mal so ein paar Beispiele? Was für Unfälle sind das, zu denen du hier vor Ort jetzt im Moment gerufen wirst?
Es sind tatsächlich auch dann die schweren Unfälle, die Unfälle, wo dann auch jemand getötet wurde, wo ich dann angefordert werde. Nicht nur von den Kollegen aus Bad Münder, sondern auch aus anderen Zuständigkeitsbereichen. Obwohl das jetzt so ein bisschen abgenommen hat, weil wir ein anderes Verfahren bekommen haben, wo wir gleich wahrscheinlich noch drüber sprechen. Und da jetzt auch andere Kollegen so ein bisschen beschult wurden und das neben parallel dann auch nebenher machen. In Bad Münder oder Kombrügge, Salzhemmdorf, das ist ja der Zuständigkeitsbereich von Bad Münder, ist es so, wenn ich das mitbekomme oder auch wenn die Kollegen mich anfordern, dann sind das schon die schweren Unfälle, weil ich als Sachbearbeiter, der diesen Unfall später dann bearbeiten muss, also ich möchte dann schon selbst vor Ort mir ein Bild machen, weil ich kann das dann besser einschätzen, als wenn ich das dann im Textform in einer Akte herauslesen muss. Das ist für mich schwieriger als Sachbearbeiter, als wenn ich vor Ort bin, zumal ich die Kollegen dann dementsprechend auch unterstützen kann durch Spuren, Sicherungsspurensuche und durch entsprechende Fotoaufnahmen dann.
Hast du da so konkrete Beispiele, welche Aufgaben du dann hast, wenn du an die Unfallstelle kommst? Wie geht das los?
Na gut, das ist in Absprache. Einmal muss ich angefordert werden, entweder telefonisch, wenn ich zu Hause bin, oder ich kriege das eben auf der Dienststelle mit, dass da irgendwo ein schwerer Unfall gerade parallel läuft. Dann fahre ich dahin, spreche mit den Kollegen erstmal, welche Aufgaben sie schon übernommen haben, die ich nicht mehr machen muss und wo sie meinen, wo ich ansetzen könnte. Meistens ist es so, dass ich dann die Aufgabe übernehme, die Spuren zu suchen auf der Fahrbahn, die Spuren auszuwerten, zu sichern, zu dokumentieren und dann Fotoaufnahmen mache, normale Fotoaufnahmen, aber dann auch die Fotogrammetrie, das sind Vermessungsaufnahmen. Das sind dann spezielle Aufnahmen, die dann da hinzukommen und dazu, bei dieser Fotogrammetrie, da muss man wirklich ausgebildet sein, sonst kann man das eben nicht machen.
Da hat sich ja technisch einiges getan, also wenn man so früher ist schon eine ganze Weile her, denkt, da hat man immer so ein bisschen das Bild, ein Maßband, das auf so einer Rolle ist und über die Straße geschoben wird, Kreide, Skizzenbuch, ähnliche Dinge. Heute redet man da eben von Fotoaufnahmen, 3D und ähnliches. Was waren so die ursprünglichsten Mittel, mit denen du anfangs noch gearbeitet hast?
Na, in Baden-Württemberg ging das los, da hatten wir einen Messtisch. Das heißt, da wurde in der Unfallstelle selber ein kleiner Tisch aufgebaut mit einem Zeichenblatt und dann wurde mit dem Lineal ein Messstab angepeilt und da wurde, wo die Peilung hinging, hat man gleich auf dem Blatt Papier dann einen Punkt gesetzt und das war der erste Vermessungspunkt und so hat man das mit jedem Punkt gemacht in der Unfallstelle, der für die Unfallaufnahme wichtig war. Das heißt, die Skizze, die Maßstabskizze, und das ist ja das Wichtigste, es ist keine Handskizze, einfach so hingemalt, sondern es ist wirklich eine Maßstabskizze, entweder im Maßstab 1 zu 100 oder 1 zu 200, wo man dann wirklich mit dem Lineal reingehen kann und sagen kann, der Punkt A bis Punkt B, das sind 2,63 Meter und das kann man aus einer maßstabsgerechten Skizze dann eben herauslesen und die ist bei diesem Messtischverfahren an Ort und Stelle schon entstanden. Das heißt, man konnte an der Unfallstelle schon sehen, die Skizze, wird die was, ist das so korrekt alles und brauchte dann praktisch dann auf der Dienststelle nichts weiter zu machen, weil die Skizze im Grunde genommen schon fertig war. Ansonsten gibt es das einfache, grobe Vermessen, da geht man tatsächlich mit so einem Messrad durch die Unfallstelle, nimmt die wichtigsten Maße und trägt das dann ein oder schreibt das dann in Textform. Das ist dann das einfache Vermessen. Aber wenn die Unfallstelle sehr groß ist, wenn sehr viele Spuren zu sichern und zu dokumentieren sind, dann reichen diese Verfahren nicht mehr aus. Und dann kommen eben die Verfahren zum Trage, die im Moment aktuell sind. Damals bis zur Expo gab es noch den Stereo-Messwagen. Ich weiß nicht, ob das noch einigen ein Begriff ist. Da gab es dann ein VW-LT, da ist das Dach aufgegangen. Das hatte also so ein Hubdach. Und da kam eine Kamera herausgefahren aus dem Dach mit zwei Messkammern. Die Messkammern waren im Abstand von 1,20 Meter. Deswegen heißt die auch SMK 120. Und diese Kammern, die wurden mit lichtempfindlichen Glasplatten bestückt. Und dann hat man eben Langzeitbelichtung gemacht. Die ging bis zu einer Minute teilweise. Und waren sehr empfindlich, diese Glasplatten sind auch sehr schnell zerbrochen. Also es war ein sehr empfindliches Verfahren, wo auch einiges schiefgehen konnte. Und nach sind dann diese Stereo-Messwagen, die in Hannover natürlich, in Hildesheim und in Braunschweig angesiedelt waren. Wir hatten also in Niedersachsen drei Stereo-Messwagen. Die sind dann nach und nach von der Technik her kaputt gegangen. Man hat sich in der Anfangsphase, als sie kaputt gegangen sind, noch ausgetauscht. Da hat Hildesheim ein bisschen was an Braunschweig abgegeben. Braunschweig hat an Hannover abgegeben, also an uns. Und irgendwann waren keine Zubehörteile, Ersatzteile mehr verfügbar. Und dann musste man schnell ein neues Verfahren entwickeln. Und das ist das FIDIAS-Verfahren.
Von dem man ja heute immer wieder hört auch.
Genau, das ist aber auch jetzt schon wieder ein Auslaufmodell. Wir haben jetzt nochmal einen Wechsel. FIDIAS, das ist das Modell, was ich jetzt 25 Jahre lang gemacht habe, das Verfahren, mit dem ich groß geworden bin im Grunde genommen. Ich habe auch Stereo-Messwagen gemacht, aber jetzt das FIDIAS-Verfahren, das hat mich praktisch mein ganzes Verkehrsunfallleben begleitet. Und jetzt kurz bevor ich dann in Ruhestand gehe, kommt jetzt nochmal ein neues Verfahren, sodass ich dann praktisch drei Verfahren durchlaufen habe.
Wenn man sich das heute anguckt, also dieses FIDIAS, das sieht dann wie aus? Wie funktioniert das im Vergleich zu diesen alten Messwagen?
Bei dem FIDIAS-Verfahren, das ist ein computerunterstütztes Verfahren. Das heißt, nach einem bestimmten Schema machen wir Aufnahmen von der Unfallstelle. Wir teilen die Unfallstelle in bestimmte Rechtecke ein. Die müssen von allen vier Seiten abfotografiert werden. Und im Computer ergeben sich Schnittstellen. Das heißt, auf diesen Aufnahmen ist ein bestimmter Punkt immer wieder zu sehen. Und der Auswerter in Hannover, der unsere Aufnahmen dann bekommt, der muss Schnittpunkte ziehen im Computer und dann weiß der Computer, dieser Punkt gehört zu dem Bildpaar und zu dem Bildpaar. Und das ist so eine Art Peilung und weiß dann genau, wo dieser Punkt sitzt. Und das macht er mit allen anderen Punkten auch. Und dann, wir arbeiten ja teilweise mit Kreide oder mit Sprühkreide, zeichnen wir noch ein sogenanntes Messrechteck ein, damit der Computer überhaupt weiß, wie groß ist denn das Ganze. Weil der ist ja erstmal doof, der Computer. Die Software weiß das ja nicht. Arbeiten wir im Millimeterbereich, Zentimeterbereich oder Meterbereich. Das heißt, wir geben dem Computer durch dieses Messviereck vor, wie groß diese Unfallstelle überhaupt ist, damit er da überhaupt was mit anfangen kann. Und dann gibt's noch ein Referenzmaß. Dadurch wird der Maßstab dann festgelegt, sodass der Computer dann wirklich auf einen Zentimeter, manchmal sogar auf einen Millimeter genau weiß, wie groß ist die Unfallstelle, wo sitzt der Punkt, der hier vermessen wird. Und daraus ergibt sich dann eine Maßstabskizze. Und wenn man will, kann man sogar ein 3D-Modell erstellen. Das ist wichtig bei Sichtbehinderungen zum Beispiel. Das heißt, wenn ein Kind zum Beispiel hinter einem geparkten Fahrzeug hervorläuft und dann erfasst wird, dann kann man durch dieses 3D-Modell sehen, wann konnte der Autofahrer dieses Kind sehen. Wenn das Kind, sagen wir mal, 1 Meter hoch ist und läuft hinter einem 1,40 Meter hohen Pkw her, wann taucht das Kind hinter dem Fahrzeug auf? Wann hätte der Autofahrer reagieren müssen? Und das ist mit diesem Modell alles möglich gewesen.
Also schon eine ganze Menge, was damit geht. Das war dann so die Standardausrüstung über die letzten Jahre, mit der du gearbeitet hast.
Ja genau, das fing mit der Expo an, damals in Hannover. Kurz vor der Expo ist das eingeführt worden und verwende ich bis zum heutigen Tage noch. Allerdings ist das, wie gesagt, ein Auslaufmodell, weil jetzt ein neues Modell, das Photoscan, eingeführt wurde, was so ähnlich funktioniert, aber von der Durchführung ein bisschen anders gehandhabt wird. Die Auswerter sind über das Photoscan-Verfahren glücklich, weil der große Unterschied ist, beim FIDIAS mussten diese Schnittpunkte, die ich angesprochen habe, die mussten händisch vom Auswerter gesetzt werden. Und dieses Setzen von diesen Schnittpunkten, das übernimmt jetzt der Computer. Es entstehen bei Photoscan teilweise 2.000-3.000 Bilder, weil die Kamera so eingestellt wird, dass die jede Sekunde eine Aufnahme macht. Und da entstehen dann, je nachdem wie groß die Unfallstelle ist, entstehen 2000, 3000 Fotos. Und der Computer ist in der Lage zu erkennen, wo in der Aufnahme oder in den ganzen Aufnahmen sind immer wiederkehrende Punkte, die zusammengehören, und setzt da seinen Vermessungspunkt. Und das heißt, das muss der Auswerter nicht mehr händisch machen, sondern das macht der Computer und geht natürlich dementsprechend schneller. Bei Fotoscan sitzt die Kamera auf einem, sagen wir mal, 1,50 Meter, 2 Meter langen, manchmal auch 3 Meter langen Stick, wird in die Höhe gehalten und der Kollege oder die Kollegin, die Fotoscan macht mit dieser Kamera, die läuft im Schleichschritt, läuft die durch die Unfallstelle, weil wenn die Kamera jede Sekunde ein Foto macht, dann braucht die ihre Ruhe. Die muss also wirklich stillgehalten werden, diese Kamera. Und deswegen läuft man im Schleichschritt in Bögen und Kurven durch die Unfallstelle durch. Und das sieht für Außenstehende, die vielleicht auf ihren Feierabend warten, also jetzt Abschleppdienste, Feuerwehr, freiwillige Feuerwehr, die sind angefordert, die sind mit eingesetzt und sehen jetzt, wie wir unsere Vermessungsaufnahmen machen und sehen auch, wie die Kollegen und Kolleginnen ganz langsam durch die Unfallstelle schleichen und gucken dann schon auf die Uhr. Mensch, wann ist die Polizei da endlich fertig? Gerade die freiwillige Feuerwehr, die machen das ja nebenbei. Die müssen nächsten Morgen vielleicht auch wieder aufstehen. Die fragen sich dann, warum dauert das bei der Polizei mit diesen Aufnahmen so lange? Warum geht der nicht ein bisschen schneller? Ne? Und das muss man denen eben begreiflich machen, dass das Verfahren das hergibt, dass man da durch die Unfallstelle schleicht. Das sieht ein bisschen seltsam aus, wenn man unter Zeitdruck ist und die Fahrbahn auch reinigen will und den Verkehr wieder freigeben will.
Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, es sind ja gerade bei den schweren Unfällen eine Menge Menschen da vor Ort, Einsatzkräfte der unterschiedlichsten Organisationen. Wie weit spielt das denn für eure Spurensuche eine Rolle? Kann da irgendwas an Spuren auch verwischt werden oder die stehen einfach im Weg, aber die Rettung von jemandem geht ja noch vor?
Na klar, die Rettung von Menschen, die geht vor und da halten wir uns dann natürlich auch zurück. Wir versuchen in der Zeit das zu sichern, was zu sichern ist, machen schon mal die ersten Fotos, falls irgendwas verändert wird. Gerade bei einer Crash-Rettung, da geht's ja recht schnell, da werden dann Fahrzeuge auseinandergezogen, damit man an die Menschen, die in den Fahrzeugen eingeklemmt sind, auch rankommt. Und da gibt es schon Veränderungen. Dann kommt der Rettungshubschrauber, der wirbelt auch alles durcheinander. Das sind alles Umstände, mit denen wir klarkommen müssen, weil eben die Menschenrettung vorgeht. Das sind wir aber gewohnt und wir können darauf reagieren, indem wir schon mal vorab Fotos machen und auch abseits der Rettungsstelle, also dieser Bereich, wo die Rettungskräfte arbeiten, der Notarzt arbeitet, wo dann vielleicht auch schon die ersten Spuren zu finden sind, da uns zu fokussieren und da schon die ersten Spuren zu markieren und zu sichern.
Wenn das jetzt so richtig große Unfälle sind, wie lange kann sich diese Spurensicherung, die Unfallaufnahme durch euch dahin ziehen?
Och, da habe ich Beispiele, wo das bis zu 7-8 Stunden gedauert hat. Da waren die Unfallstellen so groß, also nicht hier in Hameln oder in unserem Landkreis, sondern eher auf der Autobahn. Da sind dann teilweise beide Richtungsfahrbahnen und auf beiden Richtungsfahrbahnen 3 Fahrstreifen betroffen und das auf einer Länge von 400 Metern. Da kann man sich ja vorstellen, wie lange man da dabei ist, um die Spuren zu sichern und zu markieren. Und da braucht man dann schon einige Stunden für. Also es kommt immer darauf an, wie umfangreich, wie viele Spuren sind das und wie groß ist die Unfallstelle. Davon ist das abhängig. Und dann natürlich auch von den Lichtverhältnissen. Bei Tageslicht geht das alles ein bisschen schneller, weil man da ohne Blitz fotografieren kann und ein bisschen weiter gucken kann. Bei Dunkelheit, da muss man ein bisschen mehr fotografieren, weil der Blitz eben nicht so weit reicht. Da muss man also mehr Aufnahmen machen, damit dann das Gleiche drauf ist wie auf den Fotos bei Tageslicht.
Wenn es um die Unfallstelle geht, um die Länge, wo sind da die Grenzen für diese Systeme, für FIDIAS oder für Fotoscan? Oder kann man das unbegrenzt immer so Stück für Stück dann abarbeiten?
Da gibt es bei FIDIAS gibt's keine Begrenzung. Ich habe da ein Beispiel aus Hannover. Da gab es eine Schießerei und mit Verfolgung und dann ist auf die Reifen geschossen worden von dem flüchtenden Fahrzeug. Das ist dann in Schleudern geraten, ist in eine Bushaltestelle rein geschleudert. Die Flüchtenden sind aus dem Auto ausgestiegen, sind dann weiter verfolgt worden zu Fuß. Da gab es dann wieder einen Schusswechsel und das zog sich über mehrere Häuserzeilen in Hannover. Da sind wir dann vom KDD, also von der Kripo, angefordert worden, um das Ganze zu vermessen. Und da haben wir teilweise ganze Straßenzüge vermessen, ne, über mehrere Häuserblöcke hinweg, weil sich das so lang gezogen hat.
Gibt's irgendwas, was bei so einer Unfallaufnahme aus deiner Sicht immer die größten Probleme bereitet? Oder ist das eigentlich schon so ein Standard-Routine-Ding dann letztlich für dich?
Das größte Problem ist das Wetter. Also wenn ich angefordert werde oder zu einem Unfall hinfahre, gucke ich vorher immer auf den Regenradar, weil Regen ist der schlimmste Feind der Spurensicherung, weil ein Regenschauer, ein Gewitter und alles, was man vorher gesehen hat auf der trockenen Fahrbahn, dann ist es plötzlich verschwunden. Das heißt, droht irgendwo ein Regenschauer oder ein Gewitter, dann muss man sehr, sehr zügig arbeiten. Dann muss man erstmal alles andere liegen lassen und sich wirklich auf das Wichtigste konzentrieren. Und dann muss man auch nicht mit Kreide arbeiten, zumindest nicht mit der ungeölten Kreide, sondern nimmt man lieber die geölte Kreide, weil da hat das Regenwasser nicht so die Chance, die Kreide wegzuspülen. Ich hatte ja vorhin das Beispiel auf der Autobahn mit 400 Metern auf beiden Richtungsfahrbahnen. Da habe ich stundenlang markiert und habe auch tatsächlich die ungeölte Kreide benutzt. Und da drohte tatsächlich ein Gewitter und ein Regenschauer und die ganze Arbeit von mehreren Stunden wäre hinfällig. Und da habe ich dann tatsächlich den Hubschrauber kommen lassen. Der Hubschrauber war innerhalb von 20 Minuten da. Dann sind wir 20 Minuten über der Unfallstelle geflogen. Ich habe meine Fidias-Aufnahmen gemacht aus dem Hubschrauber heraus. Und der Hubschrauber ist gerade gelandet. Da kam dann das Gewitter und hat alles weggespült. Und das war so ein Fall, da musste man wirklich schnell arbeiten. Also das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass irgendwo ein Regenschauer naht, ein Gewitter. Und die anderen Umstände, das sind Umstände, die Rettungskräfte, die Feuerwehrleute, die Abschleppdienste, alle wollen sie ran, wollen arbeiten. Da läuft Öl aus. Die Feuerwehr möchte das Öl abbinden. Durch das Bindemittel wird natürlich die Spurenlage verändert und verwischt. Das sind aber Umstände, mit denen kommen wir klar. Wir sind ja Profis und das sind Umstände, da müssen wir drüber hinwegsehen dann. Weil jeder macht ja seine Arbeit da vor Ort. Und ja, das sind so die Sachen an der Unfallstelle. Was unglücklich ist und was bitter ist, wenn Angehörige dann an der Unfallstelle erscheinen, die haben natürlich das Bestreben, da zu den verletzten oder sogar getöteten Angehörigen vorzudringen. Und das sind dann Umstände, die sind natürlich dann nicht so schön und da muss man dann auch mit klarkommen. Einmal kann man die verstehen, die Angehörigen, aber andererseits müssen wir dafür sorgen, dass sie diesen Anblick nicht erleben. Und dass sie natürlich dann auch nicht in unserem Tatortbereich herumlaufen, weil der ist gesperrt und das gilt dann auch für die Angehörigen dann. Ne?
Also keine einfache Situation für alle Beteiligten in dem Moment. Wie ist das, wenn man nicht ständig, aber doch immer wieder zu so schweren Unfällen gerufen wird? Ihr seid ja auch relativ dicht dran dann am Geschehen. Wie belastend ist das?
Ja, das ist eine persönliche Einstellung, wie man damit klarkommt. Ich komme damit ganz gut klar, weil ich immer versuche, keine persönliche Bindung aufzubauen. Dann 2-3 Tage später erkennt man in den Zeitungsartikeln, was das für Menschen waren, auch die Hintergrundgeschichten. Das sind dann Sachen, die gehen an einem nahe, Unfälle gehen einem immer nahe, aber das sind dann, wo man dann eine persönliche Bindung dann plötzlich da ist, weil man jetzt die Gesichter vor Augen hat, wie sie vor dem Unfall, bevor sie gestorben sind, ausgesehen haben. Weil Menschen, die leblos sind, die sehen anders aus, die sehen nicht mehr so aus wie dem Passbild. Und wenn man dann die Hintergrundgeschichten dazu hört, ein Beispiel auch wieder auf der Autobahn, da sind 2 junge Mädchen verunglückt, sind aus dem Fahrzeug rausgeschleudert worden. Und während der Unfallaufnahme macht mir das nichts. Da macht man seine Arbeit, man sieht auch die Toten dann. Aber dann, wie gesagt, 2 Tage später kam dann ein Hintergrundbeitrag und auch eine Hintergrundgeschichte, die hatten sich beworben, hatten auch eine Zusage bekommen und hatten kurz vorher mit den Eltern telefoniert und haben sich gefreut, hey, wir sind auf dem Rückweg, wir sind gleich zu Hause, wir sind angenommen worden, wir freuen uns so. Und 5 Minuten später, nach diesen Anrufen, kam dann dieser schwere Unfall und dann waren die beiden plötzlich tot. Und wenn man das dann als Hintergrundinformation hat, dann wird man schon nachdenklich. Und gerade zu Hause, wenn man dann nach so einem Einsatz zu Hause sitzt und hat dann diese Information, dann denkt man ja, wie schnell ist so ein Leben zu Ende? Ne? Da freut man sich, ist gerade auf dem Höhepunkt seines Lebens, alles läuft, man hat einen Job gekriegt und man freut sich, hat die Eltern angerufen und 5 Minuten später liegt man tot auf der Autobahn.
Was man ja leider immer wieder erleben muss, wenn sowas passiert, auch hier ja vor Ort letztlich. Die Arbeit an der Unfallstelle ist die eine Sache. Dann geht's aber ja wahrscheinlich am Schreibtisch noch weiter, die Spuren aufnehmen. Wie weit bist du da noch mit beschäftigt, die dann auch auszuwerten, einzuordnen? Ist das dann auch noch dein Job?
grundsätzlich ist das auch mein Job. Ich muss die Spuren, die ich da festgestellt habe, die muss ich bezeichnen. Also ich muss ja den Beteiligten später und auch den Auswertern, den FIDI-Auswertern und auch später der Staatsanwaltschaft und den Rechtsanwälten, die mit unseren Akten und Dokumenten dann arbeiten müssen, denen muss ich ja sagen, was hast du da überhaupt festgestellt? Was ist denn die Spur 1, die du markiert hast? Und das muss ich ja dann alles beziffern und auch eine Legende dazu schreiben. Spur 1 ist das, Spur 2 ist das, Spur 3 ist das. Das ist der eine Part. Und dann als Sachbearbeiter geht es natürlich weiter, dass ich dann Vernehmungen durchführe, dass ich die Bildberichte anlege, damit dann später die Staatsanwaltschaft und das Gericht damit arbeiten kann.
Wie lange dauert sowas in der Regel noch bei schweren Unfällen? Wie lange ziehen sich da die Ermittlungsarbeiten hin?
Also bei richtig schweren Unfällen, bei tödlichen Unfällen bin ich nur mit dem Unfall mindestens eine Woche beschäftigt. Weil man hat dann auch viel mit den Angehörigen zu tun, man fährt zu denen nach Hause, man übergibt eventuell persönliche Dinge, die wir gefunden haben in den Fahrzeugen oder die rausgeschleudert worden sind. Das ist vielen Angehörigen auch sehr wichtig, dass sie noch persönliche Dinge überreicht bekommen. Dann spricht man noch so ein bisschen über das weitere Verfahren, wie es weitergeht. Dann fährt man eventuell nochmal mit dem Gutachter zur Unfallstelle, wenn die Staatsanwaltschaft das angeordnet hat. Also da hat man dann bei solchen Unfällen, habe ich als Sachbearbeiter mindestens eine Woche nur mit diesem Unfall zu tun. Und dann geht es so langsam los, wo man sich dann auch wieder um andere Vorgänge kümmern kann.
Unfallaufnahme und eben die Spurensuche dient ja auch dazu, die Unfallursache zu ermitteln. Lässt sich das am Ende wirklich immer so genau sagen oder bleibt es manchmal auch einfach offen?
Es hört sich jetzt blöde an, aber je schwerer dieser Unfall, desto besser haben wir die Möglichkeit herauszufinden und zu rekonstruieren, wie dieser Unfall abgelaufen ist. Deswegen die schlimmsten Unfälle für die Polizei sind diese kleinen Parkplatzrempler. Wenn da einer rückwärts fährt oder zwei rückwärts fahren und beide behaupten, ja, der ist rückwärts gefahren, ich habe gestanden, oder das sind Vorgänge, die können wir dann auch nicht mehr anhand von Spuren entscheiden, wie was gewesen ist, weil die Spurenlage das einfach nicht hergibt. Aber je schwerer so ein Unfall, je heftiger eine Kollision stattfindet, desto mehr Spuren entstehen und desto mehr können wir auch da herauslesen aus den Spuren und können dann auch sagen, wie der Unfall abgelaufen ist.
Unfallursachen ermitteln ist also auch eine ganz wichtige Sache. Neue Technik, du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, erleichtert in vielen Bereichen sicherlich die Arbeit, wenn man es im Vergleich zu früher sieht. Aber sind deshalb die Ergebnisse, die man heute technisch ermitteln kann, immer automatisch besser? Oder spielt nicht manchmal doch der Faktor Mensch, dass man eben selbst auch vor Ort war und was gesehen hat, eine Rolle?
Ja gut, gerade im Handybereich Abgelenktheit, da sind natürlich Zeugenaussagen wichtig. Wenn dann Zeuge da ist und sagt, ich habe genau gesehen, dass er telefoniert hat, dass er was in der Hand hatte und ein Handy am Ohr hatte, dann ist das natürlich eine wichtige Aussage, weil sonst lässt sich das möglicherweise gar nicht feststellen. Ansonsten nutzen wir natürlich auch Dashcam-Aufnahmen. Wenn Dashcam-Aufnahmen vorliegen, dann werden die auch durch uns ausgewertet. Und das möchte auch die Staatsanwaltschaft so. Und daraus habe ich aus meinem Bereich schon viele Unfälle aufklären können, die eigentlich ganz anders geschildert wurden von dem einen Beteiligten. Da wird dann einfach aus irgendwelchen Gründen abrupt mitten auf der Kreuzung gebremst und dann kommt zum Auffahrunfall. Und eigentlich ist ja immer derjenige, der aufgefahren ist, derjenige, dem dann die Schuld zugesprochen wird. Aber durch diese Dashcam-Aufnahme konnte man genau sehen, dass der unmotiviert nach dem Start einer Kreuzung einfach in die Eisen gegangen ist, richtig heftig. Und diese Aufnahmen, die haben schon gut dazu beigetragen, dass dieser Unfall dann aufgeklärt werden konnte. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ich habe jetzt mehrere Beispiele mit Dashcam-Aufnahmen. Und ja, die Technik schreitet voran und auch in den Fahrzeugen. Wir merken ja, dass die Anzahl der schweren Unfälle doch zurückgeht im Laufe der Zeit. Da ist einmal der Verkehrsraum, der wird verbessert. Wenn man die 217 von früher noch kennt, vor 20, 30 Jahren, als es diese Mittelschutzplanke noch nicht gab, da gab es richtig schwere Unfälle, weil einer dann eben in den Gegenverkehr geraten ist und das bei 100, 120 km/h, was da gefahren wird. Da gibt es eine Aufprallgeschwindigkeit von fast 200 km/h und das kann fast keiner überleben. Also der Verkehrsraum wird sicherer, es wird gestaltet, es wird umgebaut, da wo man merkt, dass es da Unfallhäufigkeiten gibt, da werden Kreisel hingebaut, die entlasten dann so ein bisschen den Verkehr Und natürlich werden auch die Fahrzeuge sicherer. Früher ist man ohne Gurt gefahren, jetzt haben wir eine Anschnallpflicht. Es gibt Airbags, es gibt Kollisionswarner, es gibt Gurtstraffer, die tragen dazu bei, dass, wenn es zu einem Unfall kommt, dass dann die Verletzungen nicht so schwerwiegend sind. Und dann die Technik im Fahrzeug, die ganzen Assistenzsysteme, die sorgen schon dafür, dass es erst gar nicht zu einer Kollision kommt. Das heißt, wir merken da schon, dass diese Systeme greifen. Und das trägt dann zusammen mit unseren Präventionsmaßnahmen, die die Polizei ja ständig durchführt, trägt das dazu bei, dass die Zahlen nach unten gehen.
Und mein Auto kontrolliert mich ja mittlerweile auch und hupt mich an oder piepst mich an, wenn ich zu schnell fahre.
Ja, genau. Das ist eine EU-Richtlinie. Das lässt sich auch nicht abschalten. Es lässt sich zwar für diese Fahrt abschalten, aber beim nächsten Einsteigen und Starten ist das Piepen wieder da, wenn man einen Tuck zu schnell fährt. Es nervt vielleicht, so die Geschichte, die dahinter steckt. Weil es den Autofahrer nervt, kann es sein, dass er dann sich an die Geschwindigkeit hält.
Und man kann es ja wahrscheinlich hinterher auch nachprüfen, wie war der denn unterwegs, wie schnell oder Fahrstil. Das lässt sich ja mittlerweile auch bei vielen Autos wahrscheinlich feststellen.
Genau, das ist jetzt der nächste Schritt. Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sind uns da ein Stück voraus. Die haben das schon eingeführt. Bei uns wird das jetzt auch eingeführt. Da gab es Pilotprojekte in Hildesheim und Hannover. Und das soll jetzt landesweit eingeführt werden, dass die Polizei die Steuergeräte der Fahrzeuge auslesen kann. Da wird also ein Auslesegerät angedockt an die Steuereinheiten. Und da lassen sich die Fahrzeugdaten und die Fahrdaten herauslesen. Und dann kann man genau sagen, wie schnell war dieses Fahrzeug, als es zur Kollision kam, wie schnell war die Bremsausgangsgeschwindigkeit, wurde vorher geblinkt, war das Fernlicht an, waren die Nebelscheinwerfer an und so weiter und so weiter. Das kann man alles herauslesen. Das kommt jetzt im Laufe der Zeit. Das ist jetzt eingeführt worden und muss sich jetzt in Niedersachsen erst noch verbreiten, das Ganze. Und das ist ein Riesenfortschritt, weil man dann ist man gar nicht mehr auf Zeugenaussagen angewiesen, die sich auch mal irren können und die sehr fehlerhaft sein können, sondern man hat dann wirklich feste Daten aus den Fahrzeugen dann.
Also technisch tut sich da schon einiges. Wie weit wirst du dich da noch reinfuchsen in Fotoscannen?
Ich habe jetzt noch fast 2 Jahre und spätestens im April wird FIDIAS nicht mehr möglich sein, weil es den Kollegen nicht mehr gibt, der dann die Auswertung machen kann. Da muss ich dann wirklich umswitchen und dann auch mal Fotoscan machen. Ich möchte es auch gerne machen, weil ich bin dann einer der wenigen, der den Stereo-Messwagen bedient hat, die alte Form, der FIDIAS gemacht hat und dann letztendlich jetzt auch Fotoscan. Also 3 Varianten im Bereich der Vermessungsaufnahmen bei der Unfallaufnahme. Und ja, dann kann ich auch beruhigt dann in den Ruhestand gehen.
Was du dir mit Sicherheit dann auch verdient hast. Dann sage ich erstmal ganz herzlichen Dank. Hoffe natürlich, dass diese Gerätschaften und wie toll die Technik auch immer sein mag, möglichst selten zum Einsatz kommen muss. Gibt es irgendwas, was du uns allen, die wir so auf der Straße unterwegs sind, vielleicht noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, diese Aufnahmen werden jetzt in der Vorweihnachtszeit gemacht. Leider ist die Vorweihnachtszeit die Zeit, wo die Unfallzahlen nochmal so einen Tuck in die Höhe gehen, auch bei den schweren Unfällen. Das liegt möglicherweise damit zusammen, dass die besinnliche Zeit doch nicht so besinnlich ist, sondern alle sind hektisch unterwegs, müssen noch irgendwelche Besorgungen machen und dann passt man doch eventuell weniger auf. Aber das ist nur eine Vermutung von mir, weil es ist tatsächlich so, dass vor Weihnachten die Zahlen noch mal kurz hochgehen. Deswegen wünsche ich uns generell eine unfallfreie Zeit, eine störungsfreie Zeit, nicht nur zu Weihnachten, sondern auch nach Weihnachten und im ganzen Jahr ein bisschen mehr Ruhe. Und ein Kollege sagte immer, Unfälle passieren nicht, sondern die werden verursacht. Das heißt, es steht immer eine Verursachung, ein Fehler dahinter. Und man sollte natürlich dann möglichst den Fehler vermeiden. Viele Fehler lassen sich auch vermeiden, indem man aufmerksam durch die Lande fährt und auch mit Fehlern anderer rechnet. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man immer damit rechnen muss, dass ein anderer einen Fehler begeht. Und dann kann man auch Unfälle vermeiden und verhindern. Ansonsten wünsche ich uns wenig Einsätze, weil wenn wir wenig Einsätze im Bereich der Unfallaufnahme haben, dann gibt es auch weniger Verletzte. Und das ist, glaube ich, unser Hauptziel, dass es so wenig Verletzte wie möglich gibt. Ganz verhindern können wir es wahrscheinlich nicht, aber wir versuchen zumindest. Und da können die Bürger und Bürgerinnen dazu beitragen, indem sie eben aufmerksam und angepasst durch die Lande ziehen.
Dann wünsche ich für die Arbeit weiterhin erstmal alles Gute und allen anderen, die uns zugehört haben, schönen Dank fürs Interesse.
Jawohl.